Wir stecken mittendrin in dieser Reihe. Zuerst haben wir nach Glück gesucht, dann nach Annahme, jetzt nach Gerechtigkeit. Und ich habe versprochen, wir suchen nicht, gell? Also ist schon komisch. Ostern ist ja kein Suchfest, auch wenn wir es draus gemacht haben. Und heute Gerechtigkeit. Sonja hat es schon ein bisschen anklingen lassen. Was ist gerecht? Also ist gar nicht so einfach zu sagen, was ist denn jetzt fair oder gerecht? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Da zittern wir so ein bisschen. Also bei Sachen lässt sich noch relativ gerecht irgendwie ein Urteil können. Wenn ich was für 1.000 Euro kaputt mache, muss ich halt 1.000 Euro zahlen. Aber bei menschlichen Schaden, war das jetzt Absicht? War das unabsichtlich? Und was ist dann gerecht? Dass mir wirklich der Finger abgeschnitten wird, weil dem anderen der Finger kaputt gegangen ist? Also Sonja hat schon erzählt, das mit den Kindern hätte ich auch gesagt, es ist gar nicht so einfach, spätestens wenn man seinen Kindern gerecht machen will. Weil die äußeren Umstände ändern sich ja auch. Und zwischen ersten und dritten oder zweiten und fünften, wie viele auch ihr immer habt oder nicht habt, es macht einfach einen Unterschied, wie man sich verhält. Schlafensgehenzeiten ändern sich, Taschengeld gleich zu halten. Ach, mancher von euch kennt das und mancher von euch kennt es zumindest aus der Sicht des Kindes. Ja? Und weiß, dass die Eltern es nicht gut gemacht haben. Weil das wissen wir alle als Eltern. Würde ich jetzt mal böse sagen. Nein, also ihr merkt, es bleibt spannend. Was meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen, dass was gerecht ist? Wollen wir eine bessere Welt? Wollen wir, dass alles absolut fair ist? Dass es keine Ungleichheiten gibt? Und dann müssen wir ganz schnell aufpassen. Wie sehen wir das aus unserer subjektiven, persönlichen Sichtweise? Oder gibt es da eine objektive Sichtweise, die ich gar nicht hinkriege? Weil, also ich merke ja ganz schnell, wenn ich zu kurz komme, aber merke ich genauso schnell, wenn es mit anderen passiert? Also da wird schon, ihr merkt, das ist ganz spannend. Und ich habe ja immer wieder gesagt, wir wollen unseren Blickwinkel auch ein bisschen verändern durch die Osterreihe und mal gucken, wie Jesus das macht und wo da Gerechtigkeit auftaucht im heutigen Fall. Und dann bin ich auf einen Text aus Lukas 4 gestoßen, ganz am Anfang seiner Zeit. Also wenn man ins Lukas-Evangelium schaut, dann findet man vorher vor allem die Geburt von Jesus, die Taufe von Jesus und ja, das war es so ziemlich. Und dann kommt schon diese erste Predigt, auch wenn schon 4 Kapitel rum sind, oder wenn es am Anfang des 4. Kapitels ist, dann kommen die ersten öffentlichen Auftritte von Jesus. Also er war unterwegs und es ist kaum was berichtet. Es ist nur berichtet, dass er unterwegs in Galiläa war. Und dann ist es quasi, was wir jetzt anschauen, so seine erste Predigt. Die erste überlieferte Predigt. Wahrscheinlich hat er vorher gepredigt, aber wir wissen es nicht. Er kam wieder in seine Heimatstadt Nazareth und dann passierte Folgendes. Und das lesen wir zusammen mal, ab Vers 16. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Dem Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Noch ist es keine Predigt. Noch ist es eine Textlesung. Also das ist der Anfang, wie es dazu gekommen ist und welchen Text Jesus ausgesucht hat, quasi für seine Predigt, könnte man so sagen. Und dann geht es den Leuten damals nicht viel anders wie euch heute. Sie sitzen da und fragen sich, was kommt jetzt? Was macht Jesus jetzt mit diesem Text? Und ich glaube, die Erwartungshaltung war wahrscheinlich hoffentlich deutlich höher, wie die, die mir gerade entgegenkommt. Also ich spüre jetzt schon, dass ihr irgendwie erwartet, dass ich weiterrede, aber so richtig gespannt und euphorisch entdecke ich bei wenigen. Ist in Ordnung, ich würde auch nicht anders da sitzen. Aber ich glaube, damals war das schon so, sie haben schon gehört, Jesus, und jetzt Jesus, was kommt jetzt? Was willst du uns sagen und warum hast du diesen Text ausgesucht? Und dann geht's weiter. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Also er hat schon mal gar nicht von vorne gepredigt. Er begann: Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Punkt. Wer will, dass ich auch so kurz predige? Ja, ihr dürft euch ruhig melden. Ist in Ordnung, ich weiß, das ist nicht meine Stärke. Aber das war's, Punkt, fertig. Das war die ganze Predigt. Es gab nichts zu sagen, außer das, was vorher dieser Text schon gesagt hat. Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Viel mehr braucht es nicht. Und doch steckt so viel drinnen in dieser Aussage von Jesus. Also es ist die kürzeste Predigt und ich versuche mir in letzter Zeit schon eine Scheibe von abzuschneiden und meine Zeit eher zu senken, wie auszubauen. Ich könnte immer noch länger reden, ist kein Problem. Aber Jesus sagt es so pointiert: Heute, wo ihr das hört, hat sich's erfüllt. Es geht also um das, was war, aber auch um das, wer Jesus ist. Weil wie hat sich's denn erfüllt? Erinnern wir uns nochmal dran, welchen Text Jesus rausgegriffen hat. Er liest eine Stelle aus Jesaja vor. In unserem Fall sind das dann die Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das durch Jesus alles in Erfüllung gegangen ist? Wir schauen es uns gleich nochmal an. Ich mache es nicht so kurz wie Jesus, sorry. Aber Jesus ist mehr als nur der Bote dieser Worte. Durch Jesus ist das und wird das in Erfüllung gehen. Und das gilt auch für uns noch. Ich glaube, das können wir uns schon vor Augen malen. Und Jesus spricht dann, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, vier verschiedene, nennen wir es mal Personengruppen, Situationen, wie auch immer ihr es nennen wollt, an in diesem Text. Arme, Gefangene, Blinde, Unterdrückte. Und vielleicht fällt es euch auf, es ist eher der Rand der Gesellschaft. Er redet nicht von den Wohlbetuchten, denen, die alles haben oder irgendwie sowas, sondern eher von denen, ist uns bei anderen ja auch schon aufgefallen, wo wir letzte Woche Zachäus angeschaut haben, ist euch vielleicht aufgefallen, auf wen geht er zu? Der war zwar stinkreich, aber am Rand der Gesellschaft, ausgegrenzt. Das entdeckt man bei Jesus ja immer wieder und nicht nur bei Jesus, sondern schon bei Gott. Er sieht den Menschen anders an, als wir es oft tun. Wir lassen uns viel zu oft manchmal vom wirklichen Äußeren und manchmal vom vermeintlichen Äußeren. Weil wie oft spielen wir uns auch was vor? Durch Kleidung, durch Autos, durch Verhalten oder Ähnliches. Und wie oft lassen wir uns von blenden? Aber Jesus macht etwas deutlich, auch für diese, die für alle erstmal so am Rand stehen, wird sich was ändern, weil er da ist. Puh, hoher Anspruch, oder? Da wird sich was ändern. Durch ihn selber. Schauen wir mal die vier Sachen an und überlegen, was es heißen könnte. Ich weiß es auch nicht immer perfekt, aber ich versuche mal so ein Bild zu malen. Also erster Punkt in diesem Text, ich habe es euch mal fett gemacht, es fängt immer an mit diesem, der Geist des Herrn ruht auf mir, das ist es, der hat mir die Vollmacht gegeben. Und dann kommt, er hat mich gesandt, den Armen, ja was zu bringen, die gute Nachricht. Was brauchen die Armen zuerst? Wir denken oft, naja, die brauchen erstmal finanzielle Mittel, die brauchen äußeren Wohlstand, die brauchen, und das ist sicher alles gut, sagt Jesus nicht, dass sie das nicht auch bedürfen. Aber er redet erstmal davon, dass sie die gute Nachricht brauchen. Und was ist so gut an der guten Nachricht für die Armen? Wäre es nicht viel besser, sie hätten erstmal materiell, was sie brauchen? Rein menschlich gesehen auf jeden Fall. Also, und wir reden hier, wenn Jesus von den Armen redet, nicht von denen, die 5 Euro weniger haben, sondern er meint sicher die Besitzlosen. Und wir dürfen uns das ruhig kurz vorstellen. Also in der Bibel tauchen öfter auch Tagelöhner und solche Gruppen auf. Und ein Tagelöhner, das sagt der Name schon, hatte am Ende des Tages den Lohn für diesen Tag. Und er hat ihn im Regelfall gebraucht, um für diesen Tag das zu kaufen, was er brauchte. Also nichts mit Sparbuch, nichts mit 3 Monatslöhne auf Seite haben und sowas, so das, was in Deutschland so die Regelempfehlung ist, ob das jeder macht oder schafft, keine Ahnung, aber die Regelempfehlung. Also wer nichts hatte, hatte nichts und nicht irgendwie ein bisschen was. Er hat sich halt irgendwie durchgeschlagen und denen spricht Jesus das zu und an anderen Stellen ja dann nochmal, das ist ja nicht die einzige Stelle, in Lukas 6 zum Beispiel, glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Und jetzt kommt es nochmal, was ist die gute Nachricht? Jesus sagt, Gott sieht dich und Gott ruft dich und Gott weiß genau, wie es dir geht. Ihr gehört zu Gott. Auch wenn viele sagen, ihr gehört nicht zu uns. Bleib, wo du bist. Heute kannst du nicht kommen. Ich habe keine Arbeit für dich. Ich will dir auch nichts geben. Das suggerieren wir oft den Ausgegrenzten. Und ich gebe zu, für mich ist das immer wieder hart, durch die Stadt zu gehen und einen Bettler sitzen zu sehen und ich fühle mich nicht angerührt. Ich laufe gerne vorbei. Ist nicht vorbildhaft. Machen andere bestimmt besser. Ich mache mir dann immer meine Geschichten mit, ja, gehört eh zu einer Mafia und weiß ich was. Alles Ausreden. Es würde mir nicht wehtun, ihn auf eine Semmel einzuladen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr da schon viel besser und heiliger und gereifter oder weiß ich was. Aber ich will ehrlich sein. Was macht das mit uns, die Menschen um uns herum? Arm sein bekommt eine neue Dimension, eine Verheißung. Und ich möchte es auch nicht nur körperlich sehen, und das meint Jesus bestimmt. Ich will es nicht nur ins Geistliche ziehen, aber ich möchte es auch ins Geistliche ziehen und auch fragen, wo sind wir geistlich arm? Und da merken wir in unserer Gesellschaft, geistlich arm sind wir, glaube ich, oft. Vielleicht auch du öfter, als du sein willst. Gott hat ein Riesenherz für Menschen, die sagen, ich krieg's nicht besser hin. Sowohl materiell wie auch im Hirn. Er will nicht die, die da sitzen und sagen, ich habe alles kapiert, ich habe alles begriffen, ich kann. Nein, das braucht er nicht, sondern er sieht uns und sagt, Gott hat euer Elend gesehen. Auch wenn du heute da sitzt und sagst, ich habe das Gefühl, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, ich bin so armselig, würden wir dann sagen. Ich kriege das einfach nicht hin, die Beziehung besser zu leben, das besser zu machen, mein geistliches Leben besser zu leben. Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt der Gnade. Wir müssen nicht irgendwas vor Jesus sein, sondern wir dürfen auch einfach sagen, Jesus, ich komme mit dem Nichts, was ich oft genug habe, zu dir. Und du siehst mich an als ja, armen Menschen, geistlich oder materiell. Und materiell ist bei uns wahrscheinlich weniger Problem, sondern wenn, dann höchstens geistlich. Wir brauchen alles Gottes Gnade. Und Gott schaut uns an und nicht mein Intellekt und sagt, du bist besser oder du bist schlechter, sondern er nimmt uns, wie wir sind. Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Gefällt dir das? Ist das Gerechtigkeit? Entspricht es nicht unserer Gerechtigkeit eher, dass man sagt, na, du hast es auch verdient, mehr zu haben und ja, du bist halt besser dran, du hast dich auch reingehängt und mehr gelernt? In Gottes Reich sind alle gleich, könnte man sagen. Ist das Gerechtigkeit, die uns gefällt? Ist das Gerechtigkeit, die wir auch leben in der Begegnung mit anderen? Oder lassen wir uns dann doch blenden, weil wir wissen, der ist in der Führungsetage? Oder der ist berühmter. Was ist Gerechtigkeit? Die Armen waren das Erste, was Jesus bringt. Das Zweite, der Geist des Herrn ruht auf mir, ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Und dann wird es spannend. Eine Jesus-Begegnung führt in Freiheit. Jetzt leben wir in Freiheit. Hey, ihr konntet heute Morgen einfach um 10 Uhr kommen. Also ich weiß, ihr musstet euch aus dem Bett rausquälen. Ja, aber ihr musstet keinen Tunnel durchqueren, um irgendwie unerkannt irgendwo hinzukommen. Wir haben hier nicht die Schotten dicht. Wir leben in Freiheit. Es ist ein Geschenk. Wir müssen auch keine Angst haben. Und Jesus meint hier sicher, weil er zitiert einen Text aus Jesaja, auch die äußerliche Freiheit, weil dieser Text von Jesaja war reingesprochen in eine Situation, in der das Volk Israel ja bald versklavt worden ist, weggeschleppt ins Exil. Und Gott spricht da schon hinein, ich werde euch frei machen. Jetzt zur Zeit von Jesus hat das mancher dann so verstanden und gesagt, er wird uns endlich von den Römern befreien. Und sie haben ihn falsch verstanden. Also ihr merkt, so ganz einfach ist das bei Jesus dann doch nicht. Und trotzdem merken wir, wo kann uns Jesus befreien? Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, wo Jesus dich rausgesucht hat. Was ist unser Kerker, in dem wir immer wieder sitzen? Geld, Macht, Status, Besitz, Egoismus, Schuldgefühle, äußere Zwänge, Abhängigkeiten, Rachen, Unvergebenheit, negative Gedanken. Ich könnte noch lange weiterreden. Ich glaube, das alles kann uns unfrei machen, gefangen nehmen, in eine Spirale reinführen, die uns weit wegbringt von Gott und auch selber innerlich oder manchmal dann auch äußerlich, also Süchte sind, fangen zwar innerlich an, aber ziehen dann oft äußerliche Kreise, einengt. Und Jesus hat gesagt, ich komme, um die Gefangenen frei zu machen. Und ich will das auch dir zusprechen. Das gilt damals wie auch heute. Jesus ist gekommen, um uns davon frei zu machen. Und wenn du heute da sitzt und dir denkst, ich komme aber nicht von los, von diesen negativen Gedanken, die ich über mich habe, von der Pornosucht, von, ich weiß nicht, was es bei dir ist, Alkohol oder andere Dinge, die dich wirklich in den Griff halten, dann trau Jesus es zu. Er sagt selber über sich, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 36. Und ich will dir das zusprechen, auch wenn du es gerade für unmöglich hältst. Ich kenne das aus meinem Leben, dass man an manchen Punkten denkt, das kriege ich nie los. Ja, und es ist auch manchmal nicht nur ein Fingerschnipsen und alles ist anders. Aber Jesus geht mit dir einen Weg in die Freiheit, wenn du ihn lässt. Und ich möchte dir Mut machen, wenn da jetzt was ist, dann schnapp dir einen Menschen, dem du vertraust und bring das, was im Dunkel in dir ist, ans Licht. Und wenn du merkst, es zieht sogar schon Kreise, dann haben es die Leute in deinem Umfeld ziemlich sicher schon gecheckt, nur du vielleicht noch nicht. Dann hab den Mut, es auch auszusprechen. Such dir einen Seelsorger und in manchen Fällen auch einen Therapeuten. Das ist kein Schuldeingeständnis, sondern das ist eine gigantische Chance. Und ich bitte dich, nutze sie. Weil du dir natürlich erstmal viel Arbeit aufhalst, aber was Gutes tust. Pack's an. Jesus macht frei, weil er einen Weg mit uns geht. Und er macht auch frei vom Druck der anderen, den wir uns auch immer wieder auflassen und sagen, ich muss aber so sein, wie die anderen es von mir erwarten. Jesus macht dich frei und hilft dir, diesen Weg zu gehen. Also, äußerlich und auch innerlich. Er hilft jedem. Und jetzt könnte man auch wieder sagen, unfair. Warum hilft er dem mehr wie mir? Ja, sei einfach froh, dass du es vielleicht weniger nötig hast. Aber auch das ist Jesu Gerechtigkeit. Er hilft jedem aus seiner Situation. Und er geht mit manchen einen gigantisch langen Weg und mit anderen braucht er nur den kurzen gehen. Und wir, die vielleicht manchmal den kurzen mit Gott gegangen sind, denken uns, ach, irgendwie weiß auch nicht, mit mir könnte Gott auch ein paar Wunder mehr erleben. Sind wir nicht einfach mal dankbar, dass wir nicht noch mehr Wunder brauchen, sondern Gott uns schon so weit geführt hat? Also ich möchte euch Mut machen, da wirklich immer wieder zu sehen, wie Gott jeden individuell gleich behandelt, obwohl er ganz unterschiedliche Wege mit uns geht. Er befreit die Blinden, damit wir hier vorwärts kommen. Die Blinden, den Blinden geht ein Licht auf. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und das sagt er in eine Zeit hinein, wo Brillen noch nicht da waren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer immer scharf sehen kann. Ich habe irgendwie 25 Jahre meines Lebens top gesehen. Es sieht total komisch aus. Ich erkenne da hinten nur grisselig und jetzt sehe ich ja noch gut. Wir haben heute auch die Brigitte da, die sieht gar nichts. Und Jesus sagt diesen Menschen, und damals gab es keine medizinische Heilung und keine technische Hilfestellung, sagt diesen Menschen, ihr werdet sehen. Das ist schon eine steile Aussage. Ja? Und ich glaube, er meint es eben nicht nur innerlich, sondern ich glaube, er meint es auch physisch. Und vielleicht ist euch aufgefallen, eines der häufigst berichtesten Wunder in der Bibel ist, neben der Dämonenaustreibung, sehen. 3 oder 4 Mal taucht es auf. Also bestimmt nicht zufällig, sondern Gott hat da ganz absichtlich gehandelt. Aber in jedem Fall, wo er äußerlich geheilt hat, hat er auch immer über das Innere sehen gesagt. Und er sagt, das Wichtigste ist nicht, dass ich die Tür da hinten ordentlich sehe oder einen von euch perfekt, sondern das Wichtigste ist, dass mein inneres Auge diesen Gott in dem richtigen Licht sieht. Also auch da ist es nicht nur ein äußeres, sondern auch ein inneres Auge, das Heilung braucht und das eben Jesus erkennt und das checkt, dass Gottesdienst keine Zeitverschwendung ist, nicht weil ich zu lange oder zu kurz oder zu schön oder zu schlecht rede, das ist egal, sondern weil es, wie die Sonja gesagt hat, eine Begegnung mit Gott ist. Und ich hoffe, du merkst es heute Morgen und ich halte dich nicht davon ab. Ich hoffe, dass dir Gott begegnet und dir die Augen öffnet auch für diese Welt um uns herum. Und das brauche auch ich, wirklich die Menschen in meinem Umfeld wahrzunehmen. Er ist für jeden gleichermaßen Licht. Und als letztes bleiben die Unterdrückten. Und den Unterdrückten sage ich, dass sie von jeder Gewalt befreit sein wollen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist der Unterschied zwischen gefangen und unterdrückt? Ich weiß es nicht so genau. Aber Jesus hat das gedoppelt. Und das Spannende ist, in der Jesaja 61 Stelle, die er eigentlich zitiert, taucht das gar nicht so genau auf. Aber in Jesaja 58, also ein bisschen vorher, taucht das dann sehr genau so ähnlich auf, wie es Jesus hier, also wie es Lukas uns hier von Jesu Schriftlesung berichtet. Da steht nämlich in Jesaja 58, Vers 6, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Und ich glaube, Jesus hat das bewusst zusammengeschoben. Da kommt nämlich nochmal ein Appell rein. Nicht nur eine Verheißung, dass irgendein Gott irgendwas tut, sondern der Jesaja 58-Text ist ein knallharter Appell an die Elite in Israel, ihr Leben zu ändern. Da geht es darum, ihr fastet und ihr meint, dass ich das richtig checke als Gott. Und das, ja, ich checke das auch. Aber ich will das nicht hören, weil euer Leben kein Gottesdienst ist. Und dann kreidet er diese Dinge an. Ich bin mir recht sicher, Jesus hat es bewusst zusammengeschoben. Und ihr merkt, damit wird der Text auch nochmal vielleicht bedeutender für mich, weil du und ich haben auch seit Pfingsten den Heiligen Geist. Wie viel Raum du ihm in deinem Leben gibst, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, er ist in dir drin. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du gesagt hast, ja, ich will mit diesem Herrn unterwegs sein, wenn du die Lieder von Herzen mitgesungen hast, wirklich aus deinem tiefsten Inneren, dann musst du dahinter stehen. Wir haben das vorhin sehr deutlich bekannt in den Liedern. Keine Frage. Dann sind wir auch die, auf denen der Geist des Herrn ruht. Merkt ihr, das ist der Anfang dieses Verses. Das gilt nicht nur für Jesus, das gilt auch für dich und mich. Und damit ist zwar Jesus der erste Bote, der gesandt worden ist, aber wir sind die Nächsten, die hinterher geschickt worden sind. Na gut, dazwischen waren noch etliche andere. Aber wir sind auch seine Boten. Pfingsten und der Missionsbefehl sprechen da eindeutig Worte. Und von daher ist dieser Text nicht nur spannend im Sinne zu sagen, so sieht Jesus Gerechtigkeit, sondern ich glaube, da steckt auch ein Appell drin und sagt, ja, und wir sind auch sein verlängerter Arm in dieser Welt, um diese Gerechtigkeit weiter zu leben und weiter zu geben. Die Unterdrückten fassen für mich auch nochmal die Menschen zusammen, von denen vorher schon die Rede war, klar. Aber sie machen uns nochmal deutlich, dass es nicht nur darum geht, dass Jesus irgendwas gemacht hat, sondern dass auch wir dran sind, in die Welt gesendet. Jesus hat für Gerechtigkeit gesorgt. Er hat vieles anders gemacht, als es die Umwelt um ihn herum getan hat. Indem er wir Menschen begegnet ist, wir mit Menschen geredet, über sie gedacht und ihnen gehandelt hat. Das ist eine gigantische Herausforderung für uns, wenn wir merken, dass wir das auch weiter tun sollen. Gerechtigkeit verkünden und Gerechtigkeit leben, ähnlich wie es Jesus gemacht hat. Die Armen, die Gefangenen, die Blinden zu sehen, und zwar egal, ob jetzt physisch oder psychisch, richtig gesagt, glaube ich, gell? Egal, ob geistlich arm oder gefangen oder blind, und auf sie zuzugehen und ihnen Jesu Hilfe zu sein, das ist für mich echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wollen wir glauben, dass Jesus auf diese Art Gerechtigkeit in die Welt bringt? Und nein, ich rede nicht über den Himmel auf Erden. Das ist nicht unser Job. Wir müssen nicht die Welt retten, hat Jesus gemacht. Aber wir dürfen den Unterschied machen in unserer Umgebung, sei es in deiner Schulklasse, sei es an deiner Ausbildungsstätte, sei es an deiner Arbeitsstätte oder sei es da, wo Gott dich in deinem Ruhestand hingestellt hat, als Rentner und den Menschen, denen du begegnest. durch dich und mich und dadurch, dass er übernatürlich durch uns wirkt. Weil es geht nicht alles aus meiner Kraft. I have a dream, so hat damals Martin Luther King seine Rede angefangen. Und nein, ich bin nicht Martin Luther King, aber ich habe auch diesen Traum, dass ich den Auftrag Jesu immer wieder ernst nehme und ihm zutraue, dass er durch mich einen Unterschied macht. Geistlich, aber nicht nur geistlich, in meiner Umgebung und in meinem Umfeld. Dass ich Licht und Salz in dieser Welt bin und das ist herausfordernd. Das ist einfach, wenn ich hier vorne stehe, da weiß ich, wer da sitzt. Das ist aber schwierig, wenn ich am Gartenzaun stehe. Und bei dir ist es wahrscheinlich nicht so viel anders. Aber ich möchte dir Mut machen, dass wir mit Worten und Taten die Menschen wahrnehmen, die um uns sind und Gerechtigkeit Jesu weitergeben. Dass es uns nicht kalt lässt, wenn wir arme Menschen entdecken, sondern uns zum Handeln bewegt. Dass ich der Blindenführer werde von denen, die verloren sind und ein Licht für die, die im Dunkeln tappen. Dann wird dieser Traum wahr, dass wir Licht und Salz sind. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil Gott durch uns handelt. Das hat er versprochen und das ist für mich das Geschenk. Und dann sind wir bei dieser Ostersuche nach einer besseren Welt und nach, wohlgemerkt, Gottes Gerechtigkeit. In meinen Augen ist nicht alles gerecht, was da läuft, aber Gottes Gerechtigkeit. Ich bin gespannt, was Gott mit uns macht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Du kannst dich zurücklehnen und dich fragen, was nimmt Gott von dir? Es ist die Chance, dass wir handeln im Jesu-Auftrag. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Wem die helfen, lest sie durch. Wem die nicht helfen, ignoriert sie. Es ist deine Zeit mit Gott und ich bin gespannt, was er mit uns machen wird.